Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Unser Hauptthema. Der Staatsvertrag mit den USA ist genehmigt. Das Parlament sagt bedingungslos Ja. Der Entscheid, die Rolle der Mitteparteien und ein Kommentar in unserem Schwerpunkt. Dann, die EU-Staaten wollen Maßnahmen für mehr Wirtschaftsstabilität. Ausstieg aus dem Ausstieg, Schweden soll wieder Atomkraftwerke bauen können. Hans Dichand, der Herausgeber der österreichischen Kronenzeitung, ist 89-jährig gestorben. Und schließlich im Dossier eine Art Gefangenendilemma. Therapie bleibt Theorie. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Was lange verhandelt wurde, ist endlich klar. Beide Räte sagen Ja zum Staatsvertrag und damit auch zum Datendeal mit den USA. Bundeshausredaktorin Katrin Hug.
Die eidgenössische Steuerverwaltung kann nun die UBS-Kundendaten von 4.450 mutmaßlichen Steuerbetrügern an die USA herausgeben. Mit 81-63 Stimmen bei 47 Enthaltungen hat der Nationalrat entschieden, dass über den Staatsvertrag mit den USA keine Volksabstimmung möglich ist. Damit ist die Grosse Kammer auf die Meinung des Ständerats eingeschwenkt und dem Antrag der Einigungskonferenz beider Räte gefolgt. Bis zum Schluss stand der Staatsvertrag auf der Kippe. Die Einigung kam nur zustande, weil die SVP in der Frage des Referendums einlenkte und sich mehrheitlich der Stimme enthielt. SVP-Präsident Toni Brunner:
Wir mussten uns für das kleinere Übel entscheiden und letztlich im Interesse der Schweiz.
Auf der ganzen Linie verloren hat die Linke. Das Parlament verknüpfte den Vertrag nicht mit Maßnahmen zur Regulierung der Grossbanken und auch die Frage der Besteuerung von Managerboni ist ungelöst. SP-Präsident Christian Löwra war dementsprechend enttäuscht.
Also wir sind weitgehend alleine auf der Seite des Volks gegen den Bürgerlichen, die zusammen mit den Banken gegen uns antreten.
Erleichtert war hingegen Justizministerin Wittmer-Schlumpf. Sie hatte vor negativen Folgen für den Wirtschaftsstandort Schweiz gewarnt.
Es ist, denke ich, ein gutes Resultat für die konstruktiven Kräfte in diesem Rat, die Probleme lösen wollen, nicht bewirtschaften wollen. Ich denke, es ist ein gutes Signal für eine konstruktive Politik.
Aber auch UBS-Chef Oswald Grübel zeigte sich sehr erleichtert. Er dankte dem Bundesrat und denjenigen Kräften im Parlament, die sich für diese Lösung eingesetzt hätten. Die UBS habe volles Vertrauen ins Parlament, darum habe man sich auch in der öffentlichen Debatte zurückgehalten.
Ich fand das, was wir gemacht haben, richtig, weil wir haben es nicht öffentlich gemacht. Wir treffen von Zeit zu Zeit immer die Parteispitzen von allen Parteien und diskutieren mit ihnen über ihre politischen Bedürfnisse und unsere Einstellung oder unsere Meinung zu gewissen Themen. Aber wir machen das nicht über die öffentlichen Medien.
Der Beitrag aus dem Bundeshaus von Katrin Hug. Wir kommen gleich auf den Staatsvertrag zurück, doch zuerst hat jetzt Nadja Ruch weitere Meldungen des Tages.
Die EU will, dass sich die Finanzinstitute an den Kosten künftiger Finanzkrisen beteiligen. Nach Angaben des französischen Präsidenten Sarkozy ist eine Steuer auf Börsengeschäfte geplant und eine Bankenabgabe. Außerdem will die EU die sogenannten Stresstests der europäischen Grossbanken veröffentlichen, wie EU-Ratspräsident Van Rompuy ankündigte. Die Stresstests zeigen, wie krisensicher die europäischen Grossbanken sind. Mit der Offenlegung dieser Belastungstests soll die Spekulation an den Finanzmärkten eingedämmt werden. Weiter haben die EU-Staats- und Regierungschefs Island zu Verhandlungen über einen EU-Beitritt eingeladen. Man habe festgestellt, dass Island die politischen Kriterien für einen Beitritt erfülle, hieß es in Brüssel. Island hatte das Gesuch im letzten Jahr eingereicht, und zwar nach dem Zusammenbruch seines Finanzsystems wegen der internationalen Krise. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben beim Gipfel in Brüssel zudem beschlossen, dass Estland den Euro auf Anfang 2011 definitiv einführen darf als 17. Land. Israel lockert die Blockade des Gazastreifens und erweitert die Liste der Güter, die in das Gebiet eingeführt werden dürfen. Zugelassen ist neu auch wieder Baumaterial, das im Gazastreifen dringend für den Wiederaufbau benötigt wird. Dies gab die israelische Regierung heute bekannt. Die palästinensische Hamas bezeichnete die erweiterte Güterliste als ungenügend. Der Chefunterhändler sagte, Israel betreibe Augenwischerei. Die Europäische Union begrüßte die Pläne Israels, erklärte aber auch, die Lockerung gehe zu wenig weit. Die Schweizerische Nationalbank lässt den Leitzins auf 0,25%. Es sei wichtig, dass die Wirtschaft weiterhin Geld zu niedrigen Zinsen aufnehmen könne, hieß es zur Begründung. Die Nationalbank warnt die schweizerischen Banken jedoch vor einer allzu lockeren Vergabe von Hypotheken. Die rekordtiefen Hypothekarzinsen führten dazu, dass sich immer mehr Leute eine Eigentumswohnung oder ein Haus kauften. Wenn die Zinsen einmal wieder steigen sollten, führe dies zu großen finanziellen Problemen. Der Nationalrat lehnt eine Volksinitiative der SP ab, die verlangt, dass Reiche weniger Steuervorteile erhalten. Er will auch keinen Gegenvorschlag dazu ausarbeiten, das Volk soll also nur über die Initiative abstimmen. Die sogenannte Steuergerechtigkeitsinitiative zielt gegen den Steuerwettbewerb der Kantone. Im November hatte bereits der Ständerat die Initiative abgelehnt. Eine Woche nach Beginn der blutigen Unruhen in Kirgisistan hat sich die Lage nach Angaben der Regierung etwas beruhigt. Es gebe noch einzelne Feuergefechte, trotzdem stabilisiere sich die Lage. Nach wie vor befinden sich aber tausende Menschen auf der Flucht. Die UNO geht unterdessen von mindestens 400.000 Flüchtlingen aus. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat ein erstes Flugzeug mit Hilfsgütern nach Kirgisistan geschickt. Er galt als der wichtigste Journalist Österreichs. Nun ist der Herausgeber der Kronenzeitung, Hans Dichand, im Alter von 89 Jahren in Wien gestorben. Dies teilt die Kronenzeitung auf ihrer Internetseite mit. Dichands publizistischer Einfluss in Österreich gilt als einzigartig in Europa. Bis zu seinem Tod verfasste er regelmäßig Kommentare, die jeweils große Beachtung fanden. An der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika hat Griechenland gegen Nigeria 2:1 gewonnen. Am Nachmittag schlug Argentinien Südkorea klar 4:1 und am Abend spielen dann Frankreich und Mexiko gegeneinander. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.475 Punkten, das ist ein Minus von 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.369 Punkten, ein Minus von 0,4%. Der Euro wird zu 1,3772 gehandelt, der Dollar zu 1,1137. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht fällt im Norden stellenweise intensiver Regen. Am Freitag bleibt es im Norden oft bewölkt, mit kräftigem Regen am Vormittag. Im Wallis, im Westen und im Süden scheint zeitweise die Sonne und es gehen nur einzelne Schauer nieder. Die Temperaturen liegen im Norden bei 17, im Süden bei 23 Grad. Am Wochenende ist es im Norden wechselhaft und nass bei 14 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt am Sonntag bis gegen 1400 Meter. Im Süden ist es mit Nordföhn zeitweise sonnig bei 23 Grad, aber auch dort gibt es lokale Schauer und Gewitter.
Kompass justieren. Die EU-Staaten definieren ihre Haltung für eine stabilere Weltwirtschaft. Der nordische Wiedereinstieg nach 30 Jahren nimmt Schweden den Atomausstieg zurück. Dann Berge von Devisen und Haufen von Euros, Kassensturz bei der Schweizerischen Nationalbank. Berlusconis Geheimwaffe, ein Dokumentarfilm zeigt, wieso der italienische Zivildienst seinen Namen nicht verdient. Hans Dichand setzte einer Zeitung die Krone auf, jetzt ist der österreichische Verleger tot. Und im Dossier verwahrt und sich selbst überlassen, wie sich die widersprüchlichen Folgen eines Gesetzes im Gefängnisalltag in Orb auswirken. Doch zum Auftakt der Schlusspunkt in Sachen Staatsvertrag Schweiz-USA.
Ja, ich finde das vollständige Kindergarten. Das sollte einfach nicht so Politiker, die Verantwortung haben, tragen. Also, zum Beispiel das Umfallen von der SVP, ja, nein, etwas, was immer bekämpft haben. Also, ich verstehe das nicht.
Sagt ein Passant heute in Bern. Tatsächlich, die Debatte zum Staatsvertrag mit den USA im Parlament war kurvenreich. Doch solange die Debatte auch war, so schnell haben die beiden Räte am Morgen dann entschieden. Der Vertrag gilt und zwar ohne Wenn und Aber. Konkret heißt das, die eidgenössische Steuerbehörde muss bis Ende August Schlussverfügungen für 4.450 UBS-Kunden verfassen, um diese dann den USA zu überlassen. Bevor ein Kommentar die winkelreiche Debatte und ihre Bedeutung einordnet, schaut sich Elisabeth Pestalozzi die Rolle der Mitteparteien FDP und CVP in dem ganzen Entscheidungsprozess etwas genauer an und geht der Frage nach, wie dauerhaft ist die Nähe der beiden Parteien, insbesondere wenn es dann um die Besteuerung von Managerboni gehen wird.
CVP-Parteipräsident Christoph Dabele ist überzeugt, es sei der Allianz der Mitte zu verdanken, dass der Staatsvertrag ohne zusätzliche Konzessionen an die Linke und ohne Referendumsmöglichkeit im Sinne der Rechten durchgekommen ist.
Ich glaube, das hat sehr, sehr eine wichtige Rolle gespielt, dass wir uns frühzeitig abgesprochen haben, eine gute Koordination, eine konstruktive Zusammenarbeit wie noch nie wie bisher. Und ich glaube, es war sehr, sehr wichtig, dass man diese klare Linie konsequent durchgezogen hat von A bis Z.
Und Finanzexperte Philipp Müller von der FDP sagt stolz:
Die sogenannten Mitteparteien haben jetzt gezeigt, dass auch sie mal hart bleiben können und nicht einfach einknicken.
Das sei motivierend für die weitere Zusammenarbeit der Bürgerlichen, sind Vertreter von CVP und FDP überzeugt. Beide Parteien versichern, dass sie nach dem Staatsvertrag auch die Boni-Problematik und die Eigenmittelbeschränkungen für Großbanken zusammen angehen wollen. Ein Ansinnen, das von der SP heftig bezweifelt wird. Parteipräsident Christian Löwra:
Die sind abhängig finanziell von den Großbanken und sie sind auch geistig nicht in der Lage, sich von der Macht der Großbanken zu befreien.
Die Bürgerlichen aber widersprechen unisono. CVP-Parteipräsident Christoph Dabele:
Das ist noch nicht beendet, da muss man noch etwas machen, also in Sache Too Big to Fail, in Sache Bonis. Man muss auch noch schauen, dass Ostfeld und Company vor Gericht kommen.
Und auch FDP-Nationalrat George Theiler sagt:
Too big to fail muss beantwortet werden, ist sehr heikel, auch mit der Abstimmung mit dem Ausland. Und ebenso selbstverständlich die Boni-Geschichte, da müssen wir Antworten geben aus der Politik.
Fragt sich bloß wie. Obwohl gerade bei der Frage der exzessiven Managerboni verschiedene Ideen auf dem Tisch sind, sagt CVP-Vize-Fraktionschefin Brigitte Häberle:
Jetzt müssen Sie uns ein bisschen Zeit lassen. Wir möchten unsere Kommissionsmitglieder entsprechend auch informieren. Und ich gehe schon davon aus, dass man hier entsprechend auch zusammen Absprachen macht und den Rahmen absteckt.
Präziser will Brigitte Häberle nicht werden. Dennoch, die CVP hat unlängst ein Modell präsentiert. Dieses fordert, dass Löhne über 3 Millionen Franken pro Jahr von der Aktionärsversammlung bewilligt werden müssten und für Firmen nicht mehr abzugsfähig wären. Und auch FDP-Nationalrat Philipp Müller kann sich vorstellen:
Das Ergebnis könnte beispielsweise auch sein, dass man eben sich zur Überzeugung kommt, dass man das Aktionariat stärken muss über das Aktienrecht, dass der Aktionär bestimmen soll, wie hoch die Entlöhnung sein soll, und zwar verbindlich, nicht nur konsultativ.
So Müller. Keine Chance scheint allerdings jene Idee zu haben, der bürgerlich dominierte Ständerat kurz nach seiner ersten Debatte über den Staatsvertrag deutlich zugestimmt hat. Eine Steuer für Boni über 1,5 Millionen Franken. SVP-Parteipräsident Toni Brunner, ein massiver Gegner dieser Boni-Steuer, ist sich sicher, im Nationalrat komme diese Idee nicht durch.
Man hat uns zugesichert, dass man diese neuen Unternehmenssteuern ablehnen wird. Leider nicht mehr in dieser Session, aber hier vertrauen wir auf das Wort der Mitte.
Und auch Philipp Müller von der FDP bestätigt:
Nein, die werden wir ablehnen, weil sie den genau gleichen Fehler beinhalten wie beispielsweise der Planungsbeschluss. Es geht um eine Bonissteuer, die so nicht funktioniert, die man zu einfach umgehen kann. Und dann haben wir die Leute auch enttäuscht, wenn wir zu etwas Ja sagen, das dann eben in der Praxis nicht umsetzbar ist.
Somit ist klar: Denjenigen Beschluss für die Begrenzung von Boni, der eigentlich fertig auf dem Tisch liegt, werden die Bürgerlichen wohl vereint versenken. Was ihre Allianz allerdings hervorbringen wird, ist heute noch ziemlich unklar.
Das war Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi. Viel taktisches Hin und Her bis zum allerletzten ausgenutzt. Das war eine wahrlich ungewöhnliche Debatte. Dazu der Kommentar von deres Inlandchef Lukas Schmutz.
Die Bank dankt. Klar. Der Staat hat ihr die Schrottpapiere abgekauft, als es um Bank oder Bankrott ging. Und als die USA zeigten, dass bei der Bank sehr gut beraten war, wer eine Anleitung zum Steuerbetrug suchte, setzte der Schweizer Staat alle politischen und rechtlichen Hebel in Bewegung, damit die Bank auch diesmal nicht an die Kasse kam. Heute hat das Parlament dies mit dem Staatsvertrag abgesegnet, ohne von den Banken im Gegenzug etwas zu fordern, das Vertrauen schafft. Dies, obwohl das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Banken längst beschädigt ist. Das Unverständnis über das Gebaren der Banken ist nämlich groß. Kaum wegen des Bonusneids, sondern weil dieses Gebaren dem gesunden Menschenverstand widerspricht. Und so blickten viele in diesen turbulenten Wochen auf ihre Volksvertreter in Bern. Und sie sahen, wie sich die Parteien über Wochen bis zur Ermattung in einem Kampf von Taktiererei und erpresserischem Ränkespiel zwischen links und rechts verloren, bis sie dem politisch unumgänglichen Staatsvertrag dann doch zustimmten, ohne Wenn und Aber. Das Parlament befand es nicht einmal für nötig, ein symbolisches Zeichen zu setzen, zum Beispiel mit der Zustimmung zum Planungsbeschluss des Bundesrats, der einen Fahrplan für eine stärkere Regulierung vorgegeben hätte. So bleibt der fatale Eindruck zurück, dass die bürgerliche Mehrheit des Parlaments auch im Moment, in dem das öffentliche Vertrauen in die Banken zutiefst erschüttert ist, um kein Jota von ihrer alten Bankennähe weggerückt ist. Der Gedanke, dass den Banken mit einer maßvollen Regulierung hier und jetzt vielleicht sogar geholfen wäre, tauchte nicht einmal auf. Darum ist während dieser aufreibenden Staatsvertragsdebatte vor allem eins geschehen. Nach dem Vertrauen in die Wirtschaftseliten ist auch das Vertrauen in die Politik beschädigt worden. In einer Weise, die die schon verbreitete Politikverdrossenheit bedient. Weil der Eindruck stark ist, dass die Politik in einer Schlüsselfrage abgedankt hat und die Bank sich genau dafür bedankt.
Lukas Schmutz kommentierte. Gebrannt und geschwächt von Finanz- und Wirtschaftskrise verschreiben sich viele Länder einem rigiden Sparkurs. Doch die Gefahr wächst, dass diese Sparprogramme den Aufschwung nach der Krise erst recht gefährden. Um dies und andere wichtige Wirtschaftsthemen, um mehr Stabilität der Weltwirtschaft geht es in gut einer Woche am großen G20-Gipfel in Kanada. Heute schon bündelten EU-Staats- und Regierungschefs ihre Positionen, um in Toronto gestärkt auftreten zu können. Und mit sich selbst haben sie sich auch beschäftigt. Frage an Brüssel-Korrespondent Urs Bruderer. Spaniens schlechte Finanzlage ist im Moment ein großes Thema. Sorgt sich auch die EU selbst?
Sorge macht sie sich sicher. Spanien war ein Thema am EU-Gipfel heute, auch wenn man sich gewissermaßen vorsätzlich unbesorgt gezeigt hat. Gerüchte, dass Spanien bald EU-Hilfsgelder brauchen könnte, wurden dementiert. Und es hieß auch, allenfalls, wenn spanische Banken in Not kämen, wäre Spanien selber fähig, diesen Banken zu helfen. In einer Sache ist man allerdings auch Spanien entgegenkommen. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben heute entschieden, dass sie Bankenstresstests in Europa veröffentlichen möchten. Die wurden bisher nicht veröffentlicht, auf Wunsch der Branche. In solchen Tests wird gemessen, wie lange eine Bank in Krisenzeiten durchhält. Die USA haben das gemacht mit Erfolg. Es hat Vertrauen gebracht in ihre Banken. Und nun war Spaniens Wunsch, so auch Vertrauen in die spanischen Banken wiederherzustellen. Und diesem Wunsch wurde nachgegeben. Diese Stresstests werden in Europa im Juli veröffentlicht.
Akute Rettungsübungen gab es also keine. Was sonst ist konkret beschlossen worden, um solche Krisen künftig zu vermeiden?
Da ist nach wie vor einiges in der Pipeline in der EU. Der Stabilitätspakt soll verschärft werden. Also EU-Länder sollen früher gemahnt und auch gebüßt werden, wenn sie zu hohe Defizite oder zu hohe Schulden anhäufen. In den Details ist da noch nicht sehr viel klar. Auch soll die Kommission in Zukunft mehr Informationen bekommen als nur über den Finanzhaushalt der Mitgliedstaaten. Sie sollen auch Wirtschaftsdaten bekommen, um so die wirtschaftliche Lage eines Landes insgesamt besser beurteilen zu können. Doch Details wurden keine bekannt gegeben heute.
Nun war ja nicht nur die EU-Struktur selbst Thema, sondern auch die globale Finanzarchitektur. Mit welcher Haltung geht denn die EU nach Toronto in rund 10 Tagen? Will sie zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer?
Bei der Finanztransaktionssteuer blieben die Chefs der EU-Staaten heute vage. Sie sagten, man wolle in Toronto vorschlagen, dass man das weiter prüfen solle. Ich lese daraus, dass man sich darin nicht einig ist in der EU. Wahrscheinlich bremst insbesondere Großbritannien die Idee, dass die EU gemeinsam für eine Finanztransaktionssteuer einstehen könnte. Was aber gesagt wurde heute ist, dass die EU sich in Toronto für eine Bankenabgabe einsetzen möchte. Bei einer Bankenabgabe werden die Gewinne und allenfalls die Löhne einer Bank zusätzlich besteuert und mit den Einnahmen aus diesen Steuern möchte man künftige Krisen bewältigen können. Das ist schon bemerkenswert. Auch gesagt wurde heute, dass die EU, wenn sie das auf globaler Ebene in Toronto nicht durchsetzen kann, diese Idee einer Bankenabgabe, dass sie dann das in Europa selbstständig, also auf europäischer Ebene durchführen möchte. Das ist immerhin ein Schritt. Nur muss man wissen, dass die Bankenabgabe ein viel kleinerer Schritt ist, als es eine Finanztransaktionssteuer wäre. Bei einer Finanztransaktionssteuer, da würden zwar nur einzelne Handelsbewegungen ein klein wenig besteuert, aber von diesen Handelsbewegungen gibt es so viele, dass man dazu sehr viel mehr Geld käme, als man vergleichsweise sehr wahrscheinlich mit einer Bankenabgabe einnehmen würde.
Das waren Informationen von unserem Korrespondent in Brüssel, hier aber im Studio heute Urs Bruderer. In Schweden hat das Parlament in der Energiepolitik die Weichen neu gestellt. Mit hauchdünner Mehrheit wurde ein Gesetz verabschiedet, das den Beschluss von 1980, aus der Kernenergie auszusteigen, aufhebt, was nichts anderes heißt, als dass der Weg wieder frei ist für den Bau neuer Atomkraftwerke. Ob die altersschwach gewordenen 10 schwedischen Meiler tatsächlich hier durch neue ersetzt werden, ist jedoch alles andere als sicher. Der ist Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
In kaum einer anderen Frage haben sich die Schwedinnen und Schweden so stark engagiert wie beim grundsätzlichen Ja oder Nein zur Atomenergie.
Okay, das war eine Form der politischen Manifestation von den Seiten.
Auch heute standen sie wieder vor dem Parlament im Herzen Stockholms und protestierten gegen den Gesetzesvorschlag der bürgerlichen schwedischen Regierung, das seit 30 Jahren geltende Verbot für den Bau neuer AKWs aufzuheben. Drinnen im Parlament machte Umweltminister Andreas Karlgren, ein ehemaliger AKW-Gegner, Stimmung für das neue Gesetz.
Vad det är för någonting ni ska göra för att minska de klimatutsläppen och berätta vad det är.
Neue sichere Atomkraftwerke sollen die in die Jahre gekommene Meiler ersetzen. Das ist eine zukunftsträchtige Energiepolitik, sagte Karlgren, dessen Zentrumspartei mit einem Seitenwechsel den Wiedereinstiegsbeschluss erst ermöglicht hatte. Heute gab der Reichstag grünes Licht für das neue Gesetz, das bereits am 1. August dieses Jahres in Kraft treten soll, also noch vor den Parlamentswahlen Mitte September. Die rot-grüne Opposition will diese Wahl zur Abstimmung für oder gegen die Kernenergie in Schweden machen. Bei einem allfälligen Wahlsieg will sie das heute beschlossene Gesetz wieder aufheben, sagte die grüne Parteivorsitzende Maria Wetterstrand.
Det vet vi inte, därför att de har inte fått någon chans att ta ställning till det i ett val. För ni har inte sagt till dem före valet.
Aber nicht nur ein möglicher Regierungswechsel könnte das heute aufgestoßene Fenster zur AKW-Zukunft wieder zumachen. Die im neuen schwedischen Gesetz vorgesehenen wirtschaftlichen Bedingungen sind nämlich alles andere als attraktiv. So werden staatliche Subventionen ausgeschlossen und künftige Betreiber müssen eine hundertprozentige Schadensgarantie übernehmen. In den Augen der bürgerlichen Koalition bleibt der Wiedereinstieg aber trotzdem eine wichtige Option. Denn das Land kann weder die Wasserkraft ausbauen, noch möchte Schweden künftig auf die Nutzung fossiler Energiequellen wie Öl, Gas oder Kohle setzen. Mit der bevorstehenden Stilllegung der 10 altersschwach gewordenen AKWs drohe deshalb eine Stromlücke. Die Rot-Grünen widersprechen und bemängeln, mit der heute beschlossenen Vorlage gäbe es noch immer keine Lösung für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle. Zudem sei das Potenzial alternativer Energiequellen wie Sonne, Wind und Biomasse noch längst nicht genügend ausgeschöpft. Und schließlich kritisieren die Rot-Grünen, dass der vom Volk vor 30 Jahren gefällte Ausstiegsentscheid nun aufgehoben wird, ohne dem Volk dazu erneut das letzte Wort zu geben.
Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit «Sehr vielen Euros», einem erschütternden italienischen Filmdokument, einem gekrönten Österreicher und dem Artikel 64 als Reportage quasi. Verwahrung. Die Schweizerische Nationalbank sitzt auf einem gigantischen Berg von Devisenreserven. Sie hat in den letzten Wochen und Monaten ja auch massiv am Devisenmarkt interveniert, hat für Dutzende Milliarden von Franken Euro gekauft und damit gegen eine allzu starke Aufwertung des Frankens angekämpft. Doch ein Berg von 230 Milliarden Franken, das ist viel und das ist nicht ohne Risiko. Jetzt stellt die Nationalbank ihre milliardenschweren Eurokäufe ein, zumindest vorläufig. Warum sie das tut, Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Philipp Hildebrand, der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, blickt optimistischer in die Zukunft als auch schon. Denn seine größte Sorge, was die Schweiz betrifft, sei er nun so gut wie los.
Was sich verändert hat seit März oder seit Frühjahr 2009, ist, dass die Deflationsrisiken jetzt weitestgehend gebannt sind.
Deflation heißt, die Preise fallen und trotzdem kauft oder investiert keiner mehr. Es könnte ja schon morgen noch günstiger sein. Das bringt eine Volkswirtschaft letztlich zum Stillstand. Ein Horrorszenario für jeden Notenbanker. Gerade auch, weil die Erfahrung zeigt, wie schwierig es ist, ein Land wieder auf Kurs zu bringen. Kein Wunder hat die Schweizerische Nationalbank in den letzten Wochen also so aggressiv gegen die Deflation angekämpft. Sie hat für Dutzende Milliarden Franken Euro gekauft und so verhindert, dass sich der Franken zu stark aufwertet, es also zu Deflation kommt. Jetzt, wo diese Gefahr gebannt scheint, will die Nationalbank, zumindest vorerst, auf diese teuren Eurokäufe verzichten, und zwar per sofort. Denn der Kampf gegen Deflation birgt auch Risiken. Er hat dazu geführt, dass die Nationalbank mittlerweile auf Devisenreserven im Gesamtwert von über 230 Milliarden Franken sitzt. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch zu Jahresbeginn. Und der Löwenanteil dieser Reserven, etwa 160 bis 180 Milliarden, sind Euro. Ein gewaltiges Klumpenrisiko. Verliert der Euro weiter an Wert, verlieren auch diese Euro-Reserven an Wert. Philipp Hildebrand aber beruhigt.
Gleichzeitig muss ich aber betonen, dass die SNB in einer einmaligen Lage ist, auch international unter Notenbanken, dass wir eine sehr starke Bilanz haben. Wir haben sehr viel Eigenkapital, auch heute noch, und sind auch in der Lage, potenzielle große Verluste absorbieren zu können.
Was «große Verluste» genau heißen könnte, wie groß diese sein könnten, ist schwierig abzuschätzen. Das hängt vor allem davon ab, wie gut und wie rasch sich die finanziell stark angeschlagenen EU-Staaten jetzt erholen können. Eine Prognose dazu ist schwierig. Gut möglich, dass diese Unsicherheit mit eine Rolle gespielt hat beim Entscheid der Nationalbank, ab sofort bis auf Weiteres darauf zu verzichten, noch mehr Euros zuzukaufen.
Dracula heißt ein Film, der zurzeit in Italien viel zu reden gibt. Darin geht es allerdings nicht um einen Vampir, sondern um den italienischen Zivilschutz und dessen Rolle beim Wiederaufbau von L'Aquila, jener Abruzzenhauptstadt, die das Erdbeben zerstört hatte. Der Film von Sabina Guzzanti widerlegt, was die Regierung gerne und oft verbreitet, nämlich, dass der Aufbau von L'Aquila ein geglücktes Beispiel gewesen sein soll für die zupackende Art von Silvio Berlusconi und des italienischen Zivilschutzes. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis hat sich den Film angesehen.
Die Macherin von Dracula, Sabina Guzzanti, mag Silvio Berlusconi nicht und er mag sie nicht. Italiens Kulturminister Sandro Bondi hat beim Schauen des Films so viel Schande empfunden über das Machwerk, wie er sagte, dass er seinen Besuch am Filmfestival in Cannes absagte. Dort fand der Film indes viel Applaus. Tourismusministerin Michela Brambilla will Guzzanti gar verklagen, weil der Film dem Ansehen Italiens schade. Die Italiener kümmert das alles nicht. Sie gehen in großer Zahl ins Kino und schauen sich den Film an. Auch wenn Guzzanti die Regierung Berlusconi tief verabscheut, sie hat kein übles Machwerk gedreht. Sie lässt viele Bewohner L'Aquilas zu Wort kommen, die der Regierung dankbar sind, innerhalb weniger Monate in erdbebensichere Häuser untergebracht worden zu sein, tatsächlich außerordentlich für Italien. Aber Guzzanti stellt viele bohrende Fragen. Weshalb hatte der Zivilschutz in den über 150 Zeltstädten nach und nach einen Überwachungsstaat eingerichtet?
Un'assemblea pubblica bisognava chiedere al capocampo l'autorizzazione e spiegare di anche se eravamo del comune.
Com'è possibile? Ich bin Mitglied des Stadtrates von L'Aquila. Um eine Versammlung mit den Zeltstadtbewohnern abzuhalten, mussten wir beim Zivilschutz eine Erlaubnis einholen. Plötzlich war es in den Lagern verboten, Cola, Wein oder Kaffee zu trinken. Wer die Zeltstadt verlassen wollte, musste plötzlich angeben, wohin er geht, wer zurückkam, wo er war. Weshalb, fragt Guzzanti, hat der Zivilschutz Bauaufträge in der Höhe von über 800 Millionen Euro erteilt, fast alle ohne öffentliche Bauausschreibungen? Weshalb kosten die erdbebensicher gebauten Häuser in L'Aquila fast dreimal mehr als anderswo auf der Welt? Und von diesen Fragen ausgehend blickt sie auf das Wirken des Zivilschutzes in den vergangenen 10 Jahren zurück. Ich bin Oppositionspolitiker. Ich frage mich seit Jahren, weshalb sich der Zivilschutz nicht nur um das kümmert, was in seinem Namen steht, den Schutz der Bevölkerung. Warum kümmert er sich auch um die Abhaltung des G8-Gipfels? Warum organisiert er für den Vatikan fast sämtliche Großveranstaltungen? Die beunruhigende Antwort Guzzantis, belegt mit Dokumenten und Zeugenaussagen. Silvio Berlusconi hat den Zivilschutz im Laufe der Jahre zur unbewaffneten Soforteinsatztruppe der Regierung umgebaut. Eine Organisation, fernab jeder parlamentarischen Kontrolle, dem Ministerpräsidenten stets zu Diensten. Es reicht, dass die Regierung beschließt, etwas sei ein Notfall, schon legen die Zivilschützer los. Auch Wählerweltmeisterschaften gehören offenbar dazu und viele, viele Bauaufträge. Guzzantis Film kommt zur rechten Zeit. Richter ermitteln seit Monaten gegen einen gigantischen Korruptionsring. Im Mittelpunkt der italienische Zivilschutz und seine Milliardenaufträge. Eine halbe Stunde nach dem Erdbeben in L'Aquila hören Spezialisten der Antimafia-Einheit Ross dieses Telefongespräch zwischen zwei Bauunternehmern ab. Wir müssen uns jetzt sofort um die Bauaufträge kümmern. Ah ja klar, so ein Erdbeben gibt es ja nicht alle Tage. Ja, ich habe schön gelacht heute Morgen, als ich davon hörte. Tja, ich auch. Tschüss, tschüss, wir hören uns.
Ciao, ciao.
Gegen die beiden wird unterdessen wegen Korruption und Mafia-Verstrickungen ermittelt.
Massimo Agostinis. Er streichle lieber seinen Hund daheim, als selber Macht auszuüben, meinte einst Hans Dichand, der Herausgeber der Kronenzeitung in Österreich.
Macht nicht selber ausüben, sondern Macht ausüben für die Leser, für die Bevölkerung.
Der Verleger der großen Boulevardzeitung half dem Volk ab und zu etwas auf die Sprünge, was denn in seinem Interesse sei. 50 Jahre führte er die Krone und machte sie zur weitest verbreiteten Zeitung der Welt. Ohne Krone und ohne Hans Dichand wäre Österreichs Politik in den letzten Jahrzehnten wohl anders verlaufen. Heute ist er im 90. Altersjahr in Wien gestorben. Auslandredaktor Josh Elbert.
Unsere Kampagnen sind groß. Wenn wir etwas machen, dann ordentlich. So Hans Dichand. Ja, in Kampagnen war er stark. Wochenlang ließ er seine Zeitungsmacherinnen oder Journalisten gegen eine Person oder für eine Sache anschreiben. Schließlich führte er, wie er einmal sagte, einen Kampf um das Vaterland Österreich. Er gab die Marschrichtung vor und griff auch selbst in die Tasten. Gegen das Kraftwerk Hainburg, für einen Bundespräsidenten Waldheim, gegen die Europäische Union, für Jörg Haider oder gegen sogenannte Sozialschmarotzer. 3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher lesen täglich die Krone und wer eine so große Reichweite hat, hat Macht. Kaum ein regierender Politiker konnte es sich leisten, nach seiner Wahl nicht bei Hans Dichand vorbeizuschauen. Der ehemalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und sein Nachfolger Werner Faymann begründeten vor 2 Jahren ihren Schwenk in der EU-Politik erst in einem Leserbrief in der Krone, bevor sie Volk und Partei informierten. Und vor der diesjährigen Bundespräsidentenwahl im Mai zwang die Krone mit einem medialen Trommelfeuer die Kandidatin der Freiheitlichen Partei Barbara Rosenkranz zu einer öffentlichen eidesstaatlichen Erklärung, dass sie sich nicht für eine Abschaffung des Naziverbots einsetzen werde. Hans Dichand hatte Macht und er setzte sie ein. Ja, manchmal schien es, Österreichs Politik hänge am Gängelband der Kronenzeitung, der Volkszeitung, wie sie Hans Dichand selbst nannte, und ihn mit 700.000 Euro Einkommen pro Monat auch reich machte. Dabei hat er vor 50 Jahren tatsächlich klein angefangen. Der damalige Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes vermittelte ihm einen Kredit, mit dem er den Zeitungstitel erwerben konnte. Fürs Marketing gewann er den Werber für das Waschmittel Persil und zusammen machten sie die Krone zur größten Zeitung des Landes. Jetzt ist Hans Dichand tot, der Mann, der, wie Kanzler Faymann heute sagte, Geschichte geschrieben hat oder wie FPÖ-Chef Strache meinte, das Land geprägt habe wie kaum ein anderer. Sein Grab im Grinzinger Friedhof hat er sich schon vor Zeiten erworben und anders als im Leben, wo er Großes bewegte, heißt es auf dem Grabstein bescheiden, in meiner kleinen Welt muss das genügen.
Mit dem Beitrag von Joe Schelbert ist es 18.35 Uhr geworden, das Echo-Dossier zum Thema Verwahrung. Boschüti, Strafanstalt im Kanton Waadt, sorgte diesen Frühling mit einem ganz besonders tragischen Fall für Entsetzen. Ein junger Häftling starb an einer Rauchvergiftung, offenbar weil ihm niemand zu Hilfe kam. Der Mann kam bereits vor 10 Jahren wegen einer Bagatelle ins Gefängnis. Dort wurde er als gemeingefährlich eingeschätzt und schließlich verwahrt auf unbestimmte Zeit. Der Vorfall zeigt ein großes Problem im Schweizer Strafvollzug. Wegen einer restriktiven Entlassungspraxis für Täter, die als gefährlich eingestuft werden, sind die Gefängnisse mit psychisch angeschlagenen Tätern überfüllt. Das revidierte Strafgesetz verschärft die Situation zusätzlich. Einerseits dürfen nur noch unbehandelbare Täter verwahrt werden, andererseits gibt es viel zu wenig Therapieplätze, die diesen Patienten die Chance bieten, dereinst freizukommen. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Das Gefängnis Bosch im waadtländischen Orb stand wochenlang in den Schlagzeilen der Westschweizer Medien. Hier starb diesen Frühling der Häftling Skander Vogt. Er galt als gemeingefährlich und wurde deshalb verwahrt. Das heißt, er saß für unbestimmte Zeit im Gefängnis, oft allein, in einer Zelle, ohne zu wissen, ob er jemals wieder freikommt. Verurteilt wurde er ursprünglich, 19-jährig, wegen Diebstahls und Körperverletzung bloß zu 20 Monaten Gefängnis. Er hatte unter anderem in einem Bus einen Mann in Uniform geohrfeigt. Letzten März hat Skander Vogt in seiner Einzelzelle die Matratze angezündet. Aus Wut und Hoffnungslosigkeit. Als ihn die Aufseher 1,5 Stunden später aus seiner Zelle holten, war es zu spät. Skander Vogt starb 30-jährig an einer Rauchvergiftung. In diesem Gefängnis drehte 2007 die Filmemacherin Denise Chien den Film «Artikel 43». Dieser Artikel bezeichnete nach altem Strafgesetz die Verwahrung, so wie sie Skander Vogt erlebt hat.
J'ai été très très touchée parce qu'effectivement il y avait plusieurs cas de personnes qui avaient des tout petits délits et qui ne savaient toujours pas s'ils pourraient sortir.
Sie sei sehr berührt gewesen zu sehen, dass viele verwahrte Häftlinge bloß kleine Delikte begangen hätten und nicht wussten, ob sie nach jahrelanger Verwahrung endlich freikamen oder nicht, erzählt die Filmemacherin. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten trat das revidierte Strafrecht in Kraft. Verwahrt werden dürfen seither nur noch untherapierbare Täter. Es kam zu einer Neubeurteilung. Die Häftlinge in Boschü hätten unter großem Druck gestanden, sagt Gian. Ein negativer Entscheid habe großen Frust auslösen können. Sie schildert das Beispiel eines Häftlings, der seit 10 Jahren verwahrt wird und dessen Verwahrung erneut nicht aufgehoben wurde.
Toute la tension de l'attente du rejugement, il l'a très mal vécu. C'est quelqu'un de très colérique. Il peut exploser de colère parce qu'on l'empêche de fumer, par exemple. Mais c'est pas agressif envers l'autre, c'est juste la colère qui explose.
Der Mann werde rasch wütend und raste leicht aus. Er sei in den Hochsicherheitstrakt verlegt worden und nach einem weiteren Wutanfall gar in Isolationshaft. Das sei ein Teufelskreis. Die härtere Strafe führe zu neuen Wutanfällen. Für die Gesellschaft wiederum sei dies der Beweis, dass der Mann gefährlich sei. Doch bei wem würden die Nerven nach jahrelangem Druck nicht blank liegen, fragt Gian. 5 Jahre warten bis zur nächsten Beurteilung bedeutet ein Leben führen in völliger Ungewissheit.
Ce qui est complètement anti-droit de l'homme, enfin c'est de la torture psychologique, je crois qu'il y a pas d'autre terme.
Das verstoße gegen die Menschenrechte und sei psychologische Folter, findet die Filmemacherin. Eine Umfrage letztes Jahr bei den Kantonen zeigt, dass von den 280 Verwahrungen nach neuem Recht die Hälfte weitergeführt wurde. Nur jede dritte Verwahrung wurde in eine stationäre Behandlung umgewandelt. Jean-Pierre Estinelli kennt das Problem. Der Arzt und Jurist besucht im Auftrag des Europarates seit Jahren die Gefängnisse in ganz Europa. Nun untersucht er als Präsident der Schweizerischen Antifolterkommission auch die Zustände in Schweizer Gefängnissen. Er stellt fest, die psychisch kranken Häftlinge seien zum Teil auf sich selbst gestellt und erhielten keine therapeutische Behandlung.
In certains cas, ils sont complètement laissés à eux-mêmes, isolés dans des secteurs de haute sécurité et qui ne sont absolument pas pris en charge par des thérapeutes.
Restinelli fordert einen Sinneswandel. Der 57-jährige Arzt bringt Gefängniswärtern in der Westschweiz in Kursen bei, wie man mit psychisch kranken Häftlingen umgehen soll. Doch die Kursteilnehmer berichten oft von frustrierenden Erlebnissen.
Quand on retourne dans notre prison, eh bien non seulement on nous dit la plupart du temps le contraire, ou alors les conditions de travail qui sont les nôtres ne nous permettent en aucun cas d'appliquer ce qu'on a appris chez vous.
Die Gefängnisleitung hätte oft kein Verständnis und die Gefängniswärter zu wenig Zeit, um auf psychische Probleme der Häftlinge einzugehen. es bestehe tatsächlich Handlungsbedarf. Da sind sich die kantonalen Strafvollzugsbehörden einig. In der Schweiz fehle es an gesicherten Therapieplätzen. Das habe zur Folge, dass vom Richter angeordnete therapeutische Maßnahmen nicht durchgeführt werden können, erklärt Marianne Heer. Sie ist Oberrichterin im Kanton Luzern und Dozentin für Maßnahmenrecht an der Universität Freiburg.
Das führt in der Praxis dazu, dass ein sehr großer Teil der Straftäter in Strafanstalten verweilen, ohne dass man ihnen eine genügende Behandlung geben kann. Das heißt, die Maßnahmen werden wie eine Strafe vollzogen, weil wir eben ungefähr 200 Therapieplätze zu wenig haben.
Das sei eigentlich gesetzeswidrig, sagt Herr. Zwar sind in den letzten Jahren verschiedene therapeutische Angebote realisiert worden oder in Planung. Die zukünftigen 12 Therapieplätze in der aargauischen Strafanstalt Lenzburg etwa oder die 60 Plätze für die gesamte Romandie im Genfer Gefängnis dürften jedoch kaum ausreichen. Das Angebot hinkt der Rechtspraxis hinterher. 2008 wurden nur noch 2 Täter zu einer Verwahrung verurteilt, also zu Gefängnis auf unbestimmte Zeit und ohne spezielle Betreuung. Die Zahl der stationären Therapien hingegen erreichte die Rekordmarke von 92 Fällen. Aber auch bei einer Therapie ist nicht sicher, ob der Täter je wieder freikommt. Die Richter können den Häftling nach 5 Jahren als therapiert entlassen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass oftmals die Therapie verlängert oder gar in eine Verwahrung umgewandelt werden wird. Das zeige die Praxis, erklärt Marianne Heer. Seit den 90er Jahren, seit dem Mord an einer 20-jährigen Pfadfinderin im Kanton Zürich durch einen Sexualstraftäter, der in Hafturlaub war, herrsche eine sehr restriktive Entlassungspraxis.
Wir stehen als Richterinnen und Richter unter einem enormen öffentlichen Druck. Wir können uns keine Panne leisten. Wir wollen das eigentlich auch nicht, aber im Zweifelsfalle geht man natürlich auf Nummer sicher, auf Kosten eines Einzelnen, der dann vielleicht zu Unrecht so intensiv gesichert und so lange verwahrt wird.
Immer mehr und sehr lange stationäre Therapien, das hat auch finanzielle Folgen. Während ein Täter im normalen Strafvollzug höchstens 350 Franken pro Tag kostet, sind es in einer Therapie bis 1500 Franken. Pro Jahr und Häftling kostet das eine halbe Million. Hohe Kosten und gleichzeitig zu wenig Therapieplätze. Für Oberrichterin Marianne Heer ist klar:
Ich denke, irgendwann wird das kollabieren. Wir werden uns mit den Problemen wirklich auseinandersetzen müssen.
Nun hat auch das Bundesamt für Justiz den Ernst der Lage erkannt. Die Kantone sind angehalten, bis Ende Monat einen Fragebogen auszufüllen. Das Bundesamt für Justiz will sich ein genaues Bild darüber machen, wie viele Verwahrte es in den einzelnen Kantonen gibt und wie viele stationäre Therapien insgesamt.
Das war ein Dossier aus der Romandie von Patrick Mühlhauser. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Roger Brändlin, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.